Ihr kommt schon zur Ruhe, das ist schön. Wir wollen jetzt den Gottesdienst starten mit einem Präludium. Ja, herzlich willkommen hier zu unserem Gottesdienst in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Verden. Die aktuellen Nachrichten werden zurzeit von der schrecklichen Flutkatastrophe im Westen Deutschlands bestimmt. Dort sind schon über 130 Menschen gestorben und viele haben ihr Zuhause verloren. Und natürlich sind auch Gemeinden davon betroffen. Und ich habe eine E-Mail weitergeleitet bekommen von der EFG Hagen, von der Gemeinde dort. Diese Gemeinde ist ganz besonders schwer betroffen. Da hat die Flutwelle die kompletten Innenräume zerstört. Und in dieser E-Mail, da schreibt der Pastor der Gemeinde viele Informationen. Vor allem bedankt er sich da auch für die Solidarität, die sie erfahren und vor allem für die Gebete, die so wichtig sind. Und wenn man sich die Situation dort vorstellt von den Menschen, dass eine Flutwelle das ganze Haus zerstört oder unbewohnbar macht, ist das natürlich eine schreckliche Vorstellung. Aber was ich sehr beeindruckensvoll fand, auch bei diesem Pastor, dass er relativ positiv gestimmt war. Und dass er geschrieben hat, mit Gottes Hilfe werden wir das schaffen. Und das hat mich an die Berichte von verfolgten Christen erinnert, die ja auch wirklich sehr, sehr schreckliche Sachen erleiden müssen, die sehr stark verfolgt werden, aber auch ganz oft Hoffnung ausstrahlen. Und sie haben ja auch Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus und müssen nicht verzweifeln. Und für mich sind solche Menschen immer Vorbilder, denn sie sind in sehr, sehr schwierigen Situationen, aber sie verzweifeln nicht, denn sie können auf unseren Herrn vertrauen und das können wir auch. Und in der Bibel lesen wir davon ja auch sehr oft, zum Beispiel in den Psalmen vom König David. Und da möchte ich zwei Verse lesen aus Psalm 56, Vers 5 und 6. Ich will Gottes Wort rühmen, auf Gott will ich hoffen, und mich nicht fürchten, was können mir Menschen tun? Ich lese das nochmal. Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich. Ich will Gottes Wort rühmen, auf Gott will ich hoffen und mich nicht fürchten, was können mir Menschen tun? Jetzt möchte ich beten und bitte, dass wir dazu aufstehen. Ja, lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir auf dich hoffen können, dass wir wissen, dass wir ja, in dir geborgen sind, dass du alles in deinen Händen hältst, ja, dass wir nie tiefer als in deine Hände fallen können, Herr, dass du keine Fehler machst. Herr, dafür danke ich dir, ja, dass wir dieses Vorrecht als deine Kinder haben dürfen, Herr. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Ich möchte dich jetzt aber auch bitten für die Flutopfer dort in Nordrhein-Westfalen, für die vielen Menschen, ja, die ihre Häuser verloren haben, wo, ja, Menschen gestorben sind, Herr, segne sie, sei bei ihnen. Ich danke dir auch, dass du das bist. Sei auch bei den Gemeinden, die jetzt auch vor großen Herausforderungen stehen, Herr. Ja, schenk doch da bitte deinen Segen. Ich bitte dich aber auch für unsere verfolgten Geschwister in dieser Welt, ja, die tagtäglich Schreckliches erleiden müssen, die ja so stark verfolgt werden in so vielen Ländern, Herr. Herr, ich danke dir auch, dass du bei ihnen bist und bitte segne sie weiterhin und ja, öffne unsere Herzen, dass wir wirklich für diese Menschen auch einstehen, für sie beten, Herr. Darum bitte ich dich. Aber so danke ich dir jetzt auch, dass wir hier heute in deinem Namen Gottesdienst feiern dürfen, dass du mitten unter uns bist. Ja, Herr, und so schenke doch bitte deinen Segen. Amen. Ja, wir wollen jetzt unser erstes Lied miteinander singen. Es heißt, fröhlich ist das Volk. Ja, ganz besonders begrüßen möchte ich alle Gäste, die heute hier sind. Wenn sich ein Gast vorstellen möchte oder wenn sonst jemand einen Gruß weitergeben will, dann wäre jetzt die Gelegenheit. Wenn das nicht der Fall ist, dann möchte ich alle Geburtstagskinder ganz besonders begrüßen. Und zwar waren das diese Woche Volker Luca. Und heute hat Ulrike Geburtstag. Von der Gemeinde wünschen wir den dreien alles Gutes, alles Gute und Gottes reichen Segen. Und ich habe auch einen Bibelvers für die dreien. Der Psalm 37, Vers 5, da heißt es, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Dann möchte jetzt zuerst Klaus was weitersagen und danach Jesko.
Ja, schönen guten Morgen. Der nächste Samstag, also der 24., ist auch ein ganz besonderer Samstag. Was am Nachmittag geschieht, will ich nicht vorgreifen. Das wird Jesko selber sagen. Aber es ist ja auch noch der Vormittag da, also Samstagvormittag. Und eine herzliche Einladung an alle, die kommen möchten, um 10 Uhr zum Gebet. Wir wollen uns am Samstag hier um 10 Uhr zum Gebet treffen, einer kleinen Andacht, die ich halten werde, dann beten. Und zwar wollen wir anschließend einen evangelistischen Infostand hier in der Pferdener Fußgängerzone machen. Ich habe die Genehmigung, ist also erlaubt, ist ja auch nicht selbstverständlich. Und da können wir uns drüber freuen und wir brauchen natürlich Gebet, damit das nicht nur so eine Aktion ist, sondern dass Gott auch Gnade schenkt, unser Herr, dass Frucht entsteht, dass wir Menschen erreichen, mit Traktaten, mit Schriften, Gesprächen. Es wird also so von 10, denke ich, bis 12 dauern. Und dann ist ja auch noch Zeit bis zum Nachmittag. Und da ist mir ein Bibelwort eingefallen. Warum machen wir das? Warum? Weil das unser Auftrag ist. Nicht nur dieser Infostand, sondern allgemein. Da schreibt Paulus in 2. Korinther 5, Vers 20, so sind wir gläubige Christen, nun Botschafter anstelle von Christus. Und Gott ermahnt durch uns, so bitten wir anstelle von Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die Botschaft, dass Jesus Christus diese Versöhnung für alle Menschen erwirkt hat. Und wir dürfen einladen durch diesen Infostand, aber auch persönlich auf dem Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, im Verwandtschaftskreis, überall, wo sich Gelegenheiten bieten, lass dich versöhnen mit Gott. Denn auch in Deutschland, das sehen wir jetzt durch diese Katastrophe, kann von einem Augenblick auf den anderen sich alles total ändern. Dass Häuser einstürzen, Straßen weggerissen werden, Menschen sterben, umkommen. Auch hier in Deutschland, nicht nur in Bangladesch, in Indien oder in Afrika, sondern 100 Kilometer, 150 Kilometer von hier entfernt, passiert es leider auch hier. Umso mehr lasst euch versöhnen mit Gott und deshalb wollen wir das auch am Samstag machen. Danke.
Ja, guten Morgen nochmal von meiner Seite. Am Samstagnachmittag, wenn dann der Infostand vorbei ist, findet hier unsere Trauung statt, ab 14 Uhr. Ihr habt euch ja auch schon in die Listen eingetragen, alle, die kommen wollen. Das hat sich jetzt nochmal ein bisschen geändert. Wir haben die Trauung als Veranstaltung angemeldet und das bedeutet, dass jeder, der kommen möchte oder der kommt, einen negativen Testnachweis oder einen Impfnachweis braucht. Das werden wir am Eingang kontrollieren. Also bitte, jeder, der noch nicht geimpft ist, macht bitte einen Test bei der Apotheke, bringt diesen Wisch mit und dann seid ihr herzlich eingeladen. Dankeschön.
Ja, dankeschön. Der Kindergottesdienst, der findet ja immer am ersten Gottesdienst statt. Das war jetzt heute erstmal das letzte Mal, weil ja dann ab nächsten Sonntag die Sommerferien losgehen. Und also dann findet kein regulärer Kindergottesdienst mehr statt, aber es werden wie jedes Jahr immer Freiwillige gesucht, die trotzdem auf die Kinder aufpassen während des Gottesdienstes, während des ersten Gottesdienstes. Und wenn ihr dazu bereit wärt, dann tragt euch doch bitte im Foyer in die entsprechende Liste ein. Dann habe ich ja am Anfang von der Gemeinde, von unserer Bundesgemeinde in Hagen berichtet, die ja sehr stark von der Sturmflut betroffen ist. Da gibt es natürlich auch noch viele Gemeinden mehr. Wenn ihr dazu Informationen haben möchtet oder auch spenden wollt, da gibt es ein Spendenkonto, dann könnt ihr mich gerne ansprechen nach dem Gottesdienst. Ich kann euch dann die Informationen weitergeben. Dann schon mal einen Termin zum Vormerken. Und zwar am 18. September findet wieder unser Marsch fürs Leben in Berlin statt. Dafür liegen auch schon Flyer aus, draußen im Foyer. Die könnt ihr euch gerne mitnehmen. Und auch dieses Jahr wird es wieder einen Bus geben, der von hier, von Pferden nach Berlin und wieder zurückfährt. Also wir können da sehr einfach dran teilnehmen. Und wir wollen mit diesem Marsch ein Zeichen setzen oder darauf aufmerksam machen, auf diese, ja, diese Grausamkeit, dass doch so viele ungeborene Kinder abgetrieben werden. Also es wäre schön, wenn viele mitmachen können oder mitmachen. Dann stehen auch nach dem Gottesdienst zwei Personen für Gebete bereit. Das sind heute Gisela Klaassen und Karl-Heinz Raths. Nach dem Gottesdienst sind die beiden hier vorne, und wenn ihr ein Gebetsanliegen habt, ob groß oder klein, sprecht sie gerne an. Sie werden mit euch beten. Und dann denkt bitte nach dem Gottesdienst an die Kollekte. Draußen im Foyer ist ein Behältnis, da könnt ihr die Kollekte gerne hineintun. Und dann wollen wir jetzt vor dem Gottesdienst, vor der Predigt, zwei Lieder miteinander singen. Und das erste Lied heißt Gnade und Wahrheit. Und wir stehen dazu auf.
Liebe Gemeinde, Einladung. Es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Einladungen, die man so erhalten kann. Das sind nette Einladungen, wenn zum Beispiel ein Freund anruft und sagt, hey, wir haben uns lange nicht gesehen, wollen wir uns nicht mal auf ein Pizza-Essen zusammentreffen? Ja klar, nächsten Dienstag gerne. Das ist doch eine nette Einladung. Oder lästige Einladungen gibt es natürlich auch. Ja? So klischeehaft sind das dann die Verwandten-Einladungen von der Großtante, die mal reden möchte. Ja? Nicht sich unterhalten, das ist ja so was Gegenseitiges, wo der eine mal was sagt, dann der andere. Nein, sie möchte reden, ja? Einbahnstraßenkommunikation. Und man soll zuhören, und das ist ein bisschen lästig, ne? Eine lästige Einladung. Muss man vielleicht auch mal machen, aber man freut sich nicht so drüber. Es gibt natürlich wichtige Einladungen, wenn es heißt, Herr so und so, haben uns sehr gefreut über Ihre Bewerbung. Schön, dass Sie bei uns anfangen wollen, da sollten wir näher drüber sprechen, ob wir die gleichen Ziele haben, zusammenkommen. Kommen Sie doch mal am Dienstag zum Vorstellungsgespräch. Das ist eine sehr wichtige Einladung. Also nette Einladung, lästige Einladung, wichtige. Und dann gibt es diese alles entscheidende Einladung, eine Einladung, an der alles hängt, nämlich, dass Jesus dich einlädt, ein Kind Gottes zu werden, einlädt, frei zu werden von deinen Sünden, deinen Lasten. Das ist eine Einladung, die geht von Gott raus an jeden Einzelnen von uns. Und über diese alles entscheidende Einladung wollen wir uns heute näher Gedanken machen. Ich lese euch dazu einen Bibeltext vor, wo diese Einladung ganz explizit ausgesprochen wird. Und zwar steht die im Matthäusevangelium, Kapitel 11, die Verse 28 bis 30. Da lädt Jesus zunächst einmal seine Zeitgenossen ein, aber die Einladung gilt natürlich übertragen genauso an uns. Da sagt Jesus zu seinen Mitmenschen: Ihr plagt euch mit den Geboten, die Gesetzeslehrer euch auferlegt haben. Ihr plagt euch mit den Geboten, die Gesetzeslehrer euch auferlegt haben. Kommt alle zu mir, ich will euch die Last abnehmen. Ich quäle euch nicht und sehe auf niemanden herab. Stellt euch unter meine Leitung und lernt bei mir. Dann findet euer Leben Erfüllung. Was ich anordne, das ist gut für euch, und was ich euch zu tragen gebe, das ist keine Last. Jesus will uns von unseren Lasten befreien, sagt er hier. Und zwar geht es hier um eine ganz bestimmte Last, nämlich um, ich nenne sie mal, eine religiöse Last. Er sagt in Vers 28, ihr plagt euch mit den Geboten, die Gesetzeslehrer euch auferlegt haben. Das ist eure Last, von der ich euch befreien möchte, sagt er zu seinen Mitmenschen. Das war damals so, Israel war ein stark religiös geprägtes Volk, die Israeliten, und da gab es Gesetzeslehrer, sogenannte Pharisäer, und die haben die Gebote des Alten Testamentes den Leuten erklärt, ausgelegt, haben auch noch ordentlich was dazugefügt, und das haben sie ihnen sozusagen als Last aufgelegt. Das sollten sie erfüllen, das Volk um sie herum. Und das war ziemlich schwierig, weil das waren Gebote, die haben alles, für alles gab es ein Gebot. Ja, wenn du essen musstest, dann musst du dich auf bestimmte Weise die Hände waschen. Dann durftest du bestimmte Sachen essen, andere nicht, aber auch nur aus Schalen, aus denen vorher nichts Falsches gegessen wurde. Dann war diese ganze Sabbat-Thematik am Feiertag, was du da machen durftest, wie viele Schritte du gehen durftest, welche Arbeit gerade noch erlaubt war. Ja, wenn dann durfst dein Vieh nicht auf die Weide führen, aber wenn es irgendwie in den Graben gefallen ist, dann durfst du es rausholen, dein Rind. Also es war absolut komplex, es war ein gigantisches Regelwerk und die Gesetzeslehrer haben das Volk darauf geimpft, das auch zu erfüllen. Eine Last. Und von dieser religiösen Last will Jesus sie befreien. Wenn wir das heute so hören, denkt jetzt vielleicht der eine oder andere, schade, das geht so ein bisschen an meiner Situation vorbei. Ja, denn ich kann das wohl nachvollziehen, aber das ist nicht so mein Thema. Also wenn jetzt jemand vielleicht in so einem ganz strengen katholischen Elternhaus aufgewachsen ist und er hat immer noch diesen Zeigefinger da im Hinterkopf, ja, dann ist das vielleicht was. Ne? Nur ich bin schon so ein moderner Mensch und ich habe jetzt nicht so diese Angst, dass Gott irgendwie mich bestrafen würde oder ich habe nicht ständig irgendwelche religiösen Regeln vor Augen. Ich habe ganz andere Lasten, von denen ich mal gern befreit werden würde. Zum Beispiel diese Arbeitslast, der Leistungsdruck, der da auf mir lastet, dass ich immer schaffen muss, machen, machen, machen und ich merke, meine Kräfte gehen zu Ende, ich kann einfach nicht mehr. Das wäre mal eine Last, von der könnte Jesus mich befreien. Oder diese Last, immer anderen Menschen zu gefallen. Das ist in mir so drin. Ich denke immer ständig, oh, was denken die anderen? Und dann mache ich dies und das, einfach nur um anderen zu gefallen. Oder vielleicht meine Angst. Das ist eine Last. Ich habe in so vielen Situationen Angst vor der Zukunft, vor das, vor jenem. Und das belastet mich. Also das wäre etwas, da hätte ich gerne Befreiung. Aber religiöse Last, naja. So kann man denken auf den ersten Blick, doch ich werde euch gleich zeigen und erklären, diese religiöse Last oder was ich da als religiöse Last bezeichnet habe, das ist in Wirklichkeit eine Urlast, so möchte ich das mal sagen, die steckt in jedem von uns. Und was wir so als Lasten empfinden, das lässt sich zurückführen auf diese eine Last. Möchte ich erklären. Damals sagten eben die Pharisäer, ihr müsst bestimmte Regeln befolgen, religiöse Regeln, und die Menschen haben das gemacht und dann waren sie anerkannt in der Gesellschaft. Dann haben die Leute gesagt, oh, das ist ein frommer Mensch, der befolgt die Regeln und der hat Anerkennung bei uns. Nach dem gleichen Schema folgt das heute auch noch. Es geht nicht mehr um religiöse Regeln, es geht um andere Normen. Aber es geht darum, gewisse Normen zu erfüllen, um Anerkennung zu erhalten. Also, wenn du fleißig bist und viel Geld hast, du kannst dir ein Haus leisten und 2, 3 Autos, dann kriegst du Anerkennung. Du musst eine Norm erfüllen und wenn du sie erfüllst, dann bist du in der Gesellschaft anerkannt. Das ist heute genauso eine Last, wie es damals eine Last ist. Oder wenn wir mal das ganze Thema Schuldgefühle nehmen, wenn wir so in den Medien schauen, aber auch in unserem Freundeskreis, das ist so präsent, dass Leute sich schuldig fühlen, dass sie anderen die Schuld zuschieben, damit sie die selber nicht haben. Das ist so ein großes Thema. Fragt man sich, warum? Die glauben ja gar nicht mehr an Gott. Die glauben ja gar nicht, dass es irgendwelche Gebote gibt, die sie erfüllen müssen. Warum haben denn alle Schuldgefühle? Das steckt tief in uns drin. Das ist unsere religiöse Last, könnte man sagen. Dass wir immer das Gefühl haben, ich genüge der Norm nicht. Ja, da ist ein Anspruch an mich gestellt. Vielleicht, dass ich mich um meine Kinder kümmern muss in bestimmten Art und Weise. Oder ich muss mich irgendwo dementsprechend verhalten, wie da gerade die Regeln sind. Und dann schaffe ich das nicht. Und dann habe ich Schuldgefühle. Die Angst, ausgeschlossen zu werden. Ja, damals wurde man ausgeschlossen aus der jüdischen Gemeinschaft, wenn man gewisse Regeln nicht erfüllt. Kennen wir auch. Wenn ich irgendwas nicht mache, gehöre ich nicht mehr dazu. Auf der Arbeit, vielleicht sogar in der Gemeinde. Diese Angst, die ist da. Die religiöse Last, diese Urlast, das ist diese Last, dass ich mich selber rechtfertigen muss. Dass ich das Gefühl habe, ich genüge nicht den Maßstäben, sondern ich muss mich selber rechtfertigen. Ich muss etwas leisten, damit ich einen eigenen Wert habe. Und wenn ich das nicht habe, wenn ich daran scheitere, dann bin ich nichts wert. Das ist die religiöse Last, diese Urlast. Und die ist heute noch genauso da und noch genauso präsent wie damals. In einer anderen Form. Ja. Nicht mehr, es geht nicht mehr um alttestamentliche Gebote, die wir befolgen müssen. Aber sie kommt in anderer Form. Sie ist in anderer Form da. Mal ein Beispiel, wie sich das in Teilen der Gesellschaft, diese religiöse Last heute zeigt. Wenn wir mal das Thema Klimaschutz nehmen. Ja, ist ja ein wichtiges Thema, klar, muss man sich drum kümmern. Aber es ist schon interessant, wie das teilweise religiöse Züge annimmt. Es war vor ein paar Wochen, da hatten wir keinen gelben Sack mehr. Ja, ihr kennt, macht ihr ja auch, ne? Diese Plastik da, wo der Plastik rein muss, einen gelben Sack hatten wir nicht mehr, also gehen wir zu unserer Nachbarin und fragen, hast du einen gelben Sack für uns? Ne? Wir sind gut befreundet, haben gute Beziehung. Und dann sagt sie, Nachbarin, so, ja, ich habe hier einen gelben Sack und dann sagt, sie noch so schnippisch, na, ihr verbraucht aber auch ganz schön viel Plastikmüll, ne? Wenn ich das immer sehe, was ihr da rausstellt. Das hat mir dann meine Frau erzählt und ich dachte, hey, ich war voll so im Rechtfertigungsmodus und habe zu mir so gesagt, wieso, also wir sind doch eine vierköpfige Familie, natürlich verbrauchen wir mehr Plastik als die alleinstehende Nachbarin, ja? Und außerdem, seit 8 Jahren sind wir nicht mehr in den Urlaub geflogen. Und mein Auto, das ist ja nun nichts Großes, das ist ja das, was man als Familie mindestens fahren muss. Und ich fahre immer mit dem Fahrrad zur Gemeinde, da verbrauche ich gar kein CO2. Und ich war voll in so einem Rechtfertigungsmodus drin. Ihr Lieben, das ist nichts anderes als das, was die Leute damals gehabt haben. Ja, da ging es nicht um CO2 und um Plastikmüll, sondern da ging es um Händewaschen und um irgendwelche Regeln, die man am Sabbat einhalten muss. Aber das Prinzip ist exakt gleich. Und ich sage euch, wenn dieses Klimathema vorbei ist, ja, weil irgendwas, vielleicht wird es ja gelöst, keine Ahnung, es wird ein neues Thema kommen und es wird uns genauso eine religiöse Last auferlegen. Es ist dieses Prinzip, ich muss mich selber rechtfertigen, ich muss mich nach bestimmten Normen verhalten, damit ich meinen Wert steigere. Aber das ist eine Sackgasse. Es ist etwas, was nicht funktioniert. Wenn wir das versuchen, wenn wir nach diesem religiösen Schema versuchen, uns Anerkennung zu erwerben, dann gleichen wir dem Sisyphus. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Da gibt es ja diese griechische Sage. Da ist der König von Korinth, das ist der besagte Sisyphus, und der ärgert irgendwie die Götter. Ich habe das nicht mehr genau im Kopf, was er da macht. Er ärgert sie auf jeden Fall. Und Väterchen Zeus ist da nicht gut drauf zu sprechen, der findet das gar nicht lustig, also das ist ja der Chef der Götter da in der Mythologie, und er legt dem Sisyphus eine schwere Strafe auf. Und zwar muss Sisyphus einen schweren Stein den Berg hochrollen, und je höher er ihn rollt, desto schwerer wird dieser Stein. Aber Sisyphus, starker Mann, gut durchtrainiert, schiebt den Stein dann nach oben, aber die Götter verfügen, gerade wenn der Stein über die Spitze soll, ja, und dann auf der anderen Seite runterrollt, wird der Stein so schwer, dass Sisyphus ihn nicht mehr halten kann und dann fällt er runter. Und so ist dieser arme Sisyphus in Ewigkeit damit beschäftigt, diesen Stein hochzurollen. Kurz vor Spitze geht es wieder runter und dann muss alles von vorne beginnen. Das ist ein Bild für uns. Wenn wir versuchen, uns durch unsere eigene Leistung zu rechtfertigen, wenn wir versuchen, aus eigener Kraft zu leben und irgendwelche Normen zu erfüllen, die es immer geben wird, ja, egal, auch die Leute, die sagen, wir wollen liberal sein und alle Regeln über Bord werfen, es kommen neue Regeln, die wir dann erfüllen müssen und genügen müssen. Und das wird nicht funktionieren. Die Urlast, die religiöse Last, von der Jesus hier redet. Und davon möchte er uns befreien. Das geht uns alle an. Ich denke, da kennen wir uns alle wieder in diesem Versuch, uns selbst zu rechtfertigen. Und da sagt Jesus eben in unserem Text, kommt alle zu mir, ich will euch die Last abnehmen. Ich quäle euch nicht und sehe auf niemanden herab. Stellt euch unter meine Leitung und lernt bei mir, dann findet euer Leben Erfüllung. Wichtig, Jesus sagt nicht, ich erleichtere die Last. Vorher hattet ihr 500 Regeln und jetzt kriegt ihr nur noch 250. Guter Deal, nur noch die Hälfte müsst ihr machen. Nein, er hebelt das ganze System aus den Angeln. Er macht es völlig anders. Er sagt nicht, ihr müsst noch irgendetwas tun, sondern er stirbt für uns am Kreuz und tut dort alles Notwendige. Er erwirbt dort Gnade für uns. Er hat alles, was wir tun müssen, um vor Gott gerecht zu sein, um richtig zu sein, um uns zu rechtfertigen. All das hat er für uns am Kreuz erwirbt. Und das ist das große Angebot, was Jesus uns macht, dass wir zum Kreuz kommen dürfen und sagen, ich möchte diese Last, immer mich selber zu rechtfertigen, immer selber gut zu sein, das möchte ich hier vom Kreuz ablegen. Und ich möchte stattdessen deine Gnade empfangen. Ich möchte diese Befreiung, die du mir anbietest, im Glauben in Anspruch nehmen. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Und das ist sein Angebot an jeden von uns. Das ist nicht so, wie wir normalerweise ticken. Normalerweise ticken wir ganz anders. Ich habe im Rahmen meines Theologiestudiums mal eine Moschee besucht. Das war so ein Seminar, andere Religionen. Und da stand auch ein Moscheebesuch auf dem Stundenplan. Und der Moscheevorsteher hat uns da rumgeführt, war ein total netter Mensch, hat uns alles erzählt und wir konnten ihm Fragen stellen und haben ihm auch gefragt, wie stellen Sie sich das mit dem Tod vor? Was passiert, wenn wir sterben? Und da hat er erzählt, er stellt sich das vor, dass das Leben, was wir jetzt leben, das ist ein Test, ganz genauso wie ein Schultest, den wir bestehen müssen. Und da gibt es halt Aufgaben und wir sollen nach den Regeln Gottes leben. Und wenn wir dann gestorben sind, dann ist sozusagen Abgabetermin und dann korrigiert Gott diesen Test, also mein Leben, und benotet das. Und wenn ich halt eine 5 oder 6 habe, komme ich in die Hölle. Und wenn ich eine 4 habe, komme ich vielleicht gerade noch in den Himmel und 3 ist schon gut. Und je besser, desto besser geht es mir dann im Himmel. Das ist so das Verständnis der Religion, wo es in ganz vielen Religionen dieses Verständnis gibt. Was du tust, das führt zu deiner Erlösung oder eben zu deiner Verdammnis. Und damit macht Jesus Schluss. Indem er am Kreuz für uns stirbt, hebelt er dieses ganze System aus den Angeln und sagt, so geschieht es nicht mehr. So passiert es nicht mehr, sondern ich erwerbe Gerechtigkeit für euch. Ich sterbe für eure Sünden. Ich erwirke für euch Erlösung. Und wenn ihr das annimmt, dann seid ihr gerecht. Dann werden keine Tests mehr geschrieben und korrigiert. Ja, dann wird der Test zerknüllt und weggeworfen und es gibt die Eins. Ja, nicht, weil du etwas geleistet hast, sondern weil Jesus für dich am Kreuz alles getan hat. Wenn wir das so im Glauben annehmen für uns, dann entsteht eine enge Verbindung zwischen mir und Jesus. Das ist nicht so einfach nur so ein rechtlicher Vertrag, dass man sich das so vorstellt, ja, man unterzeichnet da irgendwas und dann ist man schuldenfrei oder so, sondern es ist eine Beziehung, die ich zu Jesus da aufbaue. Ja. Er wird der Herr meines Lebens und er wirkt in mir in seiner Kraft, mit seiner Kraft. Und darum kann Jesus sagen in Vers 30, was ich anordne, ist gut für euch und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Ja, also Jesus sagt, ich gebe euch nach wie vor Richtlinien für euer Leben, dass ihr mir nachfolgt, aber das ist für euch keine Last mehr. Warum? Weil ich es nicht aus eigener Kraft tue, weil nicht ich derjenige bin, der das macht, sondern weil ich mit Jesus verbunden bin und seine Kraft durch mich wirkt. Und durch diese Kraft des Heiligen Geistes, wie es nachher heißt, durch diese Kraft kann ich dann auch für Jesus in dieser Welt leben. Nicht um nachher in den Himmel zu kommen oder gerecht zu sein, eine gute Note zu schreiben, sondern weil seine Kraft einfach durch mich hindurch fließt. Jesus hat das mal verdeutlicht an einem Beispiel. Und er sagt, das ist so wie beim Weinstock und den Reben. Der Weinstock, es ist ja so ein knorriges Gewächs und da wachsen dann Reben raus und aus diesen Reben kommt dann die Frucht. Jesus sagt, ihr müsst euch das so vorstellen, ich bin dieser Weinstock, ich bin derjenige, der diese Kraft aus der Erde zieht, der die Kraft in sich sammelt und diese Kraft leite ich weiter an die Reben, das seid ihr, ja? Wenn ihr an mich glaubt, wenn ihr zum Kreuz gekommen seid, wenn ihr mit mir verbunden seid, dann seid ihr solche Reben, die diese Kraft von mir erhalten und dann könnt ihr Früchte bringen, dann können gute Trauben entstehen, weil meine Kraft durch euch fließt. Das ist das Prinzip, was Jesus hier verdeutlicht. Und deswegen sagt er, es ist keine Last. Es ist nicht etwas, was du tun musst, um dich zu rechtfertigen. Es ist meine Kraft, die durch dich fließt. Ihr Lieben, das ist eine Einladung, eine Einladung. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Einladungen. Die nette, vielleicht vom Freund, die nervige, von der Verwandten und die wichtige. Aber es gibt diese alles entscheidende Einladung. Und das ist die Einladung, dass Jesus sagt, komm zu mir, ja, und gebe deine religiöse Last bei mir ab. Diese Last, sich immer selbst rechtfertigen zu müssen. Diese Last, immer selber mit seinem Leben klarzukommen. Leg das vorm Kreuz ab und empfange Gnade. Das ist die Einladung und das ist unsere Entscheidung, wie wir leben möchten. Ja, wollen wir leben als ein Sisyphus, der immer versucht, sich selbst zu rechtfertigen? Wir merken, das klappt nicht. Ja. Es hat auch nichts damit zu tun, ob du jetzt sagst, ich glaube an Gott oder nicht an Gott. Auch wenn du sagst, ich glaube nicht an Gott, ist diese religiöse Last für dich da. Und du bist daran dabei zu ackern. Wollen wir so leben? Oder wollen wir leben wie eine Rebe am Weinstock? Verbunden mit Gott, verbunden mit Christus. Dass seine Kraft durch uns fließt. Und dass wir keine Tests schreiben müssen in unserem Leben, die dann bewertet werden, sondern aus Gnade gerettet sind. Eine Einladung. Jesus sagt zu jedem von uns, kommt her, komm her zu mir, der du oder die ihr euch abmüht und unter euren Lasten leidet. Ich werde euch Frieden geben. Amen. Es geht um diese Verbindung zu Gott, die wir aufbauen wollen und das ist natürlich Gebet. Gebet verbindet uns mit Gott. Darum wollen wir jetzt eine Gebetsgemeinschaft haben. Wir können das auch ganz leise machen, gerade wenn Sie oder du noch nicht so trainiert bist im Gebet, aber du möchtest auf die Einladung eingehen in der Stille. Ist total in Ordnung. Einfach nicht sagen, sondern in Gedanken beten. Das hört Gott natürlich ganz genauso. Auch laut können wir gerne beten, vielleicht auch ein oder zweimal für die Opfer der Flutkatastrophe, dass wir an die denken. Lass uns gemeinsam beten und ich schließe dann die Gebetsgemeinschaft ab. Herr Jesus, wir danken dir, dass du unser Lastenträger geworden bist, dass du ja, bereit bist, unsere Last, die uns drückt, abzunehmen. Und das ist ein großes Geschenk, eine Gnade jenseits der Vorstellungskraft, dass der allmächtige Gott sich um so kleine Geschöpfe kümmert, wie wir sie sind. Wir danken dir dafür und wir preisen dich für diese Gnade. Wir danken dir auch, dass du uns Kraft gibst, dass wir dir nachfolgen können. Und ich möchte dich bitten, dass wir in dieser Nachfolge auch konsequent dir folgen und ja, für dich wirken dürfen und Gutes tun in deinem Namen. Amen. Wir singen ein letztes Lied gemeinsam, dazu stehen wir auf und das Lied heißt Komm, folge Jesus. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Nimm Platz, wir lassen den Gottesdienst ausklingen und ich wünsche euch eine gesegnete Woche.